Ich möchte einsteigen in einen Moment, den ihr vielleicht auch kennt. Stell dir vor, du bist vielleicht in der Küche, vielleicht bist du im Gang oder du bist am Esstisch. Und es ist kein grosses Drama, aber etwas Kleines läuft schief. Vielleicht kippt ein Glas Wasser um, eine Aufgabe, die ist vergessen gegangen. Vielleicht hat jemand eine patzige Antwort gegeben. Und du sagst einen Satz und vielleicht sagst du es noch auf eine bestimmte Art. Und noch während das so ein bisschen nachhalt, denkst du, das bin ja nicht ich gewesen. Wer ist das gewesen? Das ist die Mutter. Die Stimme von meiner Mutter oder die Stimme von meinem Vater gewesen. Und vielleicht hast du den Satz oder wie du gesagt hast oder was gemacht hast, 100 Mal erlebt als Kind und früher vielleicht mal gesagt hast, du, so werde ich nie mit meiner Frau oder mit meinem Mann reden, so werde ich nie mit meinem Kind reden oder mit meinem Freund oder meiner Freundin. Und jetzt ist der Satz im Raum. Ja, von deinen Lippen ist der gekommen. Ist es einfach ein Ausrutscher? Hast einen schlechten Tag? Hast ein bisschen zu wenig geschlafen? Und wenn du ehrlich bist, dann musst du sagen, du, nein, da ist mehr dran. Es ist so ein bisschen, wie wenn jemand anders den Satz geschrieben hat, vor langer Zeit, wie ein Drehbuch, das da ist, und du liest es quasi vor. Und du hast so eine Mischung manchmal zwischen Scham, schämst dich und Trotz, wo du denkst, das kann doch nicht sein. Und heute möchte ich in dem Sinn die Frage ein bisschen beantworten, du, wo kommt das her? Und muss das so sein? Muss das so bleiben? Ich möchte mit euch in eine alte Geschichte aus dem Alten Testament, 1. Mose 37. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, als Warnung, du, es ist keine perfekte Vorbildsgeschichte. Es ist keine Vorbildsfamilie, wo keine Fehler passiert sind oder keine Verletzungen waren. Aber vielleicht ist genau das in dem Sinn die gute Nachricht für heute. Wir bleiben schnell noch an diesem Tisch, wenn wir uns vorstellen, ein gewöhnlicher Alltag, ein gewöhnlicher Tisch. Und wir sitzen dort, wir haben zu Mittag oder zu Nacht. Vielleicht gestern haben wir zusammen 1. August gefeiert. Und gleich während wir so hier höckeln zusammen, da hat jede Familie ihre Regeln, ungeschriebene Regeln. Vielleicht sind sie nie ausgesprochen worden. Aber es wissen alle so ein bisschen, du, wie gehen wir mit Konflikten aus, wie streiten wir, wie schweigen wir und was bedeutet zu schweigen. Sagt man, was einem nicht gut geht oder sagt man es nicht? Wer gehört dazu und wer nicht? Die Regeln hat man nicht mal an einer Sitzung beschlossen. Ja, es gibt kein Protokoll, wo man das nachlesen kann. Aber sie sind da. Auch gerade, wo du und ich in unsere Familie oder in unsere Gemeinschaften sind gekommen. Und die Bibel kennt auch so eine Familie, die an den Tisch gesessen ist. Und es ist nicht irgendeine Familie, sondern es ist die Familie der Verheißung. Und ich möchte mich gerne zum Anfang, und das ist der Text, den wir dann werden zusammen anschauen, Kapitel 37, Verse 1 bis 11 lesen. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen. Als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und beugten sich vor meiner Garbe nieder. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden, willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch ein Traum hatte ich und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Ja, wer ist die Familie, die wir uns da in diesem Kapitel anschauen? Es ist nicht irgendeine Familie, sondern eben in dem Sinn, die Familie vor Verheißung. Gott stellt sich auch vor, du, ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und dann denke ich, wenn es jetzt irgendeine Familie gibt, die doch sollte perfekt funktionieren, dann muss es doch die sein, oder nicht? Aber wir haben gehört in Vers 3, und Israel liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Leibrock. Er machte ihm ein langärmliches Gewand, ein Prachtgewand, ein Gewand in dem Sinn für einen, der nicht arbeiten muss, wie die anderen. Die Brüder, die haben Staub an den Händen gehabt, die waren dreckig, die haben geschafft, und er hat sein Prachtgewand an gehabt. Und bei jeder Bewegung hat man so ein bisschen gesehen, ich bin mehr als dir. Und in meiner Vorbereitung, ist mir, wo ich gedacht habe, die geschaffen, ist mir so der Refrain von diesem Lied Bützer gekommen, wo ich da habe ein bisschen Staub auf der Lunge, ein bisschen Dreck auf der Zunge und Pickeln tut schon lange nicht mehr weh. Ja, bei draussen, bei Sonne und Schnee. Und der da hat das Prachtgewand da. Quasi ein täglich sichtbares Denkmal. Der Vater, der hat den lieber. Es ist ein Denkmal von dieser Ungleichheit. Und der Vater hat es nicht einmal versteckt. Und wir lesen dann, ja, nicht überraschend, dass im Vers 4 steht, als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Es steht wörtlich, sie haben nicht mehr mit Frieden mit ihm können reden. Es war in dem Sinn ein bisschen, man sieht dort das hebräische Wort Shalom, Frieden. Das ist verschwunden aus der Sprache. Sie haben noch geredet mit ihm, miteinander, haben sie ja müssen, aber das Reden war fast nur noch so ein bisschen Verwaltung gewesen. Kein Wohlwollen, keine Wärme. Es hat nicht einen explosiven Streit gegeben, sondern etwas, das in dem Sinn gefährlicher ist. So ein schleichendes Erhalten von Liebe, von Gemeinschaft. Und Josef hatte die Träume gehabt, und man kann sagen, da hat er sich nichts überlegt, der hat die gerade sofort mitteilt. Und in dem Sinn ist der Hass noch gewachsen. Und dann hat er noch weitere Träume gehabt, und dann hat sogar der Vater, ja, ihn gescholten, korrigiert. Aber das ist ja der, der in dem Sinn das Ganze angefangen hat. Und gleich hat der Vater die Worte behalten. Ja, im Hinterkopf behalten. Und wir sehen eben die Übervorteilung, was näher passiert ist. Ja, die haben in eine Grube geht. Er ist verkauft worden an Händler, Sklavenhändler. Und sie haben das Prachtgewand genommen. Sie haben sie ein bisschen kaputt gemacht, zerrissen, in Geissenblut gedüngt, heimgenommen und gesagt, du, ist das echt der Josef. Und der Jakob, der einen schon in dem Sinn sein Vater getäuscht hat mit Geissenblut, ist der, der jetzt mit einer Geiss getäuscht worden ist. Und in dem Sinn ist das so ein bisschen die erste Überraschung in dieser Geschichte, dass Gottes Geschichte nicht durch eine heile Familie, wo alles perfekt ist, läuft, sondern mit durch eine, die ganz tief verwundet war. Und die Bibel beschönigt in dem Sinn nichts, die verdeckt nichts, die retuschiert nichts, die sagt, wie es wirklich war. Gut, jetzt könnte man sagen, du, der Jakob, ja, der hat einfach eine schlechte Zeit gehabt, das gibt's. Und dann geht es ja weiter. Aber in dem Sinn, das ist das Geniale auch, wenn wir in dem ersten Buch Mose schauen, das ist aufgebaut als ein Generationenbuch. Zehnmal lesen wir da drinnen, das ist in dem Sinn die Geschichte von diesen unterschiedlichen Generationen. Und wenn wir ein bisschen zurückblättern, 1. Mose 25, dann sehen wir dort, dass Jakob selber das bevorzugte Kind war in einer früheren Generation. Wir lesen, dass der Isaac der Esau geliebt hat, wegen seinem Wildbrett, und Rebekka hat Jakob geliebt. Liebe ist also in dem Sinn säuberlich aufgeteilt worden. Der Vater hat den Erstgeborenen geliebt und die Mutter der Jakob. Und Rebekka hat sich nachher mit dem Jakob zusammengetan. Sie haben den Vater getäuscht. Und so ist er gegangen mit Geissenfell und ist sogar noch vom Vater gefragt worden, wer, ja, bist du? Und er hat gesagt, ich bin der Esau. Ja, schon zwei Generationen. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, eine Generation vorher, dann haben wir den Abraham mit Isaac und Ismael. Und auch dort haben wir wieder eine Bevorzugung. Wir haben eine Zurückweisung. Der Isaac ist in dem Sinn der Sohn der Verheißung. Und der Ismael ist mit seiner Mutter in die Wüste geschickt worden. Wir haben also schon drei Generationen und immer wieder das gleiche Grundmuster. Es gibt eine Bevorzugung. Es gibt sichtbare Zeichen. Es entsteht Rivalität unter Geschwistern, unter Brüdern. Es gibt Täuschung, Rache. Es gibt Trennung und manchmal Entfremdung und jahrelange Funkstille. Und in dem Sinn ist es so ein bisschen wie Dominosteine. So, als wie jede Generation ein bisschen aus dem gleichen Drehbuch vorlesen würde. Es gibt andere Namen, es gibt andere Kulissen, aber die gleichen Szenen spielen sich immer wieder ab. Es ist so, in der Familientherapie gibt es einen Prozess, der das beschreibt. Es ist mehr Generationen Transmission oder Überlieferungsprozess. Das tönt geschwollen. Aber es ist in dem Sinn ganz einfach, dass Beziehungsmuster, die werden nicht einfach vererbt, wie die Augenfarbe, sondern die werden übertragen, weitergegeben und meistens ganz unbewusst. Wie man eben mit Nähe umgeht, wie man Konflikte austreibt oder beschwiegt. Und aus dem System heraus, aus dem miteinander unterwegs sein, entstehen dann auch, wie gehe ich mit dem um, wie verdiene ich mir die Liebe, die ich mir eigentlich wünsche, wie überkomme ich Akzeptanz oder Sicherheit in meiner Familie. Und aus diesen Situationen entstehen Rollen. Es gibt die bevorzugte Person, vielleicht die, die überschaut wird oder unsichtbar ist. Vielleicht gibt es der Vermittler in der Familie oder der Sündenbock. Und wenn wir jetzt würden verschiedene Rollen so aufzählen und ich würde euch würde schauen, dann habe ich das Gefühl, könntet ihr schnell mal sagen, du, wer hat welche Rolle in der Familie? Und als Kind, wie auch die Sprache, die lernen wir ja nicht aus Büchern, sondern die atmen wir ein. Und später tun wir in dem Sinn ausatmen, wo wir auch eingeatmet haben. Und das merken wir dann auch, wenn sich eben vielleicht Rollen verändern oder die Familie verändert. Und wir haben einen Mann und eine Frau, ein junges Pärchen verliebt, ist alles wunderbar. Und sie heiraten. Und plötzlich kommt das Drehbuch vor. Du, was macht jetzt der Mann? Oder was macht die Frau? Was sind die unterschiedlichen Rollen? Und dann lebt man sich ein. Und dann kommen Kinder. Und plötzlich kommt das Drehbuch wieder vor. Du, welche Rolle hat der Vater? Wie geht er mit den Kindern um? Wie zeigt er Liebe oder eben nicht? Und die Mutter und so weiter. Und so werden die Muster weitergegeben. Wir können uns das ein bisschen vorstellen wie einen Koffer. In dem Sinn, geben wir weiter, was wir auch bekommen haben. Und auch wieder in dieser Familie, im Verständnis von Familie, wie die funktionieren, redet man manchmal schon so ein bisschen von Familienprojektion. Ein älterer Teil, in dem Sinn, trägt eine ungelöste Geschichte und projiziert die einem Kind. Das passiert unbewusst, aber das Kind überkommt vielleicht einfach eine Rolle, die ihm in dem Sinn nicht gehört hat, aber die wird aufgedreht. Und es dreht auf, was die Generation vorher nicht gelöst hat. Der Jakob in unserer Geschichte hat gelernt als Kind, du Liebe ist parteiisch. Er ist auf der bevorzugten Seite gesessen. Und er hat auch gesehen, was es gekostet hat. Mordabsicht vom Bruder, der sich rächen wollte, seine Flucht, 20 Jahre im Exil. Und jetzt, als Vater, lässt er das Prachtgewand anfertigen. Er installiert in dem Sinn genau die gleiche Konstellation. Der Josef sitzt jetzt dort, wo der Jakob gesessen ist, wo die 10 Brüche, wo der Esau gesessen ist. Das Prachtgewand ist in dem Sinne ein Symbol von dieser übertreten Rolle. Es ist fast wie eine Requisite aus einem bestimmten Drehbuch. Wir werden die Szene durchspielen und hier du übernimmst die Rolle. Und jetzt ist mir wichtig zu sagen, dass wir das hören, es ist ohne böse Absicht. Der Jakob hat nicht geplant, wie kann ich das Leben von meinen Söhnen schwierig machen oder wie kann ich Familie verwunden. Sondern er hat einfach das wiederholt, was er als Muster kennt hat, was er in dem Sinn als normal erlebt hat. Und Muster in dem Sinn sind mächtig, weil sie eben, solange sie unsichtbar bleiben, solange wir uns denen nicht bewusst sind, solange wir sie nicht benennen. Auch du und ich haben in dem Sinn eingeatmet, wie unsere Familie leben. Gewisse Sätze sind nicht unsere Sätze, sind nicht deine, sind nicht meine, aber du liest sie quasi vor. Darum soll das nicht ein Nachschlag sein gegen unsere Eltern. Du, die haben alles falsch gemacht. Nein, Muster sind oft auch entstanden als Schutz. Ja, gewisse Handlungen, Benehmen, wie man sich macht, wie man Sachen macht, sind entstanden aus der Situation raus und haben vielleicht in dieser bestimmten Situation sind die sinnvoll gewesen und haben geschützt. Aber die Frage ist, dienen die uns heute nach wie vor? Und so dürfen wir auch fragen, wie geben wir die Sachen weiter und was geben wir weiter? Wollen wir das überhaupt? Und wenn wir das so anschauen, dann haben wir auch Gnade und Barmherzigkeit für das, was passiert ist. Jetzt kann man sagen, das klingt mega nach einfach Familientherapie. Aber Daniel, das ist doch eine Predigt. Nicht, wir sind ja hier nicht in einer Familientherapie. Ja, richtig. Weil in dem Sinn, das Thema Familie ist für mich ein Thema von Jüngerschaft. Es geht darum, die Sachen, die vielleicht unsichtbar oder unbemerkt sind, dass wir die dürfen erkennen mit Gottes Hilfe und seiner Gnade. Und auffällig ist in dem Kapitel 37, 1. Mose, dass Gott nichts sagt. Es ist kein Engel, der sagt, Jakob, nein, mach das Brachgewand nicht. Es gibt keine Stimmergrube, die sagt, du, nein, geh den nicht in die Grube. Es ist fast wie wenn Gott nicht da wäre, wie wenn es ihm gleich wäre. Aber wir sehen auch Träume passieren. Josef hat Träume. Es ist auch so, dass als Josef gegen seine Brüder suchen auf dem Feld, ist er zufällig ein Mann, der ihm sagen kann, wo sie sind. Oder auch, wo der Josef in der Grube ist, kommt zufällig eine Karawane dann und nimmt ihn mit. Aber am Ende wird dann sichtbar, und wir kommen dann dazu, da hat die ganze Zeit hat jemand mitgeschrieben. Und wir können schnell vor Perspektiven von drei Einigkeiten zusammen anschauen. Der Vater Gott, bricht die Familiengeschichte nicht ab. Er sagt nicht, das ist ein Betriebsunfall, aufheben, neue Familie, sondern nein, er führt die Verheißung durch den Scherbenhaufen, durch die Verletzungen, genau durch die durch. Und der Sohn, Jesus Christus, stammt genau von dieser Familie. Das lesen wir ja auch in Matthäus 1. Er hat sie nicht einfach übersprungen und gesagt, das wäre ein schlechter Einfluss auf mein Leben. Nein, er ist mit der Tür gegangen und bis zu Verrat unter Brüdern, die ihn ans Kreuz geführt hat und durch das Kreuz zur Versöhnung. Und der Geist, der Heilige Geist, wo ist denn der? Ja, er ist auch am Wirken die ganze Zeit und vielleicht auch gerade jetzt unter uns. Vielleicht kommt uns plötzlich jetzt ein Bild in Sinn, ein Esstisch, ein Satz, wo wir sagen, du, das kenne ich. Und er sagt das nicht, um uns zu beschämen, sondern er ist der Heilige Geist, der sichtbar macht, der möchte Veränderung bewirken in unserem Leben. Und das Bewusstwerden, das Erkennen, das ist eben nicht Selbstoptimierung, sondern das ist wirklich das Wirken von Gott. Und Jüngerschaft, in dem Sinn bin ich überzeugt, ist Veränderung, dass wir im Licht vom Evangelium dürfen erkennen, da, da gibt es Freiheit, die Gott möchte für uns, dass wir nicht müssen Muster wiederholen und dass wir Handlungsmöglichkeiten haben, wegen seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit und nicht müssen einfach aus Trotz oder aus Scham die Sachen wiederzuholen. Zurück zum Josef. Wir machen einen Sprung von rund 13 Kapiteln. Gut 20 Jahre. Wir kommen dort zum Kapitel 50. Und schnell so in zwei Sätzen. Was ist passiert? Er ist als Sklave verkauft worden. Er ist, hat sich aufgeschafft. Er ist verleumdet worden. Er ist im Gefängnis gelandet. Er hat Träume gehabt. Er hat Träume interpretiert. Man hat ihn vergessen. Man hat sich an ihn erinnert. Er hat Träume vom Pharao können interpretieren. Und ist aufgestiegen zum zweiten Mal in Ägypten. Und zu dieser Zeit war eine Hungersnot im Land, in den Ländern. Und die Brüder, seine Brüder, sind nach Ägypten gekommen. Sie haben ihn nicht erkannt, aber er hat sie sofort erkannt. Und es gibt einen langen Prozess von dieser Annäherung über Prüfungen, Tränen hinter verschlossenen Türen, ein Silberbecher zum Motiv, ja, Motivation, einen Tag zu legen. Einer der Brüder, der sich als Bürger zur Verfügung stellt. Und dann kommen wir zum Punkt nach dem Jakob seinem Tod. Und die Brüder kommen voll Angst vor ihm. Denn jetzt kommt doch die Abrechnung. So sieht doch das Drehbuch das vor. Der Josef ist mächtig. Und das Drehbuch ist doch klar. Verletzung wird mit Verletzung beantwortet. Täuschung mit Täuschung. Und in dem Sinn liegt doch die vierte Wiederholung schon parat. Ja, ihr müsst in dem Sinn nur in diesem Drehbuch weiterlesen. Aber wir sehen er, dass er das eben anders macht. Und wir lesen dort im Kapitel 50, Vers 20. Josef aber sagte ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, was es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ja, der Satz hat zwei Hälften. Dir hat es in dem Sinn Böses mit mir vorgehabt. Böses, er nennt das Böse Böses, er tut es nicht verharmlosen. Es ist hart, eindeutig. Die Grube war nach wie vor eine Grube. Der Verkauf war ein Verkauf. 20 Jahre sind verloren gegangen. Und in dem Sinn ist es so in unserem Leben, dass ja, Vergebung und Versöhnung, die fängt nicht an mit Verharmlosung. Wir sagen, du bist doch alles halb so schlimm. Du, der hat das sicher nicht böse gemeint. Du, ja, das ist halt der Humor, den unsere Familie hatte. Nein. Vergebung fängt an mit Wahrheit. Dann kommt die zweite Hälfte. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Zweimal das gleiche Verb. Planen, entwerfen, geschrieben. In dem Sinn, dir hat geschrieben, aber auch Gott hat geschrieben. Am gleichen Text, wenn man so will, zwei Autoren am gleichen Drehbuch. Gott hat die alten Seiten nicht einfach rausgerissen. Die Grube, die steht noch im Buch. Aber in dem Sinn hat eine andere Hand hineingeschrieben. Und ein grosses Volk ist gerettet worden. Das ist in dem Sinn der Autorenwechsel. Nicht ein neues, leeres Buch, sondern ein zweiter Autor, der sich mit ins Bestehende hineinsetzt. Ja, was ist die Wirkung von diesem Autorenwechsel? Die vierte Wiederholung findet nicht statt. Der Josef rächt sich nicht, er bevorzugt nicht, er täuscht nicht zurück. Und wo das Drehbuch in dem Sinn Vergeltung vorgesehen hat, sagt er, fürchtet euch nicht, ich will für euch und eure Kinder sorgen. Und es steht, er redete freundlich mit ihnen. Und in dem Sinn machen wir den Bogen zurück zum Anfang. Mögt ihr euch noch erinnern, dort haben wir gesehen, sie haben nicht mehr im Frieden, nicht mehr Shalom mit ihm können reden. Es war nur noch Verwaltung, keine Liebe, keine Nähe. Und hier hat er zu ihrem Herz geredet. Er hat mit Frieden zu ihnen geredet. In diesem Sinn ist das Muster gebrochen worden, nicht durch Willenskraft, sondern weil der Josef selber erlebt hat, du, da ist ein anderer Autor, der mitschreibt. Da gibt es Freiheit und neue Handlungsmöglichkeiten. Ja, in dem Sinn, wenn wir uns das Buch anschauen, das ja, Drehbuch, dann bleiben die alten Seiten. Neue Ziele entstehen. Nicht ungeschriebene Blätter. Die Vergangenheit wird nicht einfach gelöscht, sondern mit in diesem Buch, wo alles drinsteht, schreibt ein anderer. Gott ist nicht auf irgendeiner letzten Ziele, sondern da, und zwar mit drin. Und vielleicht ist ein erster Schritt kleiner, als wir uns das vorstellen. Ja, wir können heranschauen. Wir müssen uns nicht schämen oder trotzen und sagen, so wird es nie machen und so sind wir ja auch bestimmt von dem, was wir erlebt haben. Aber wir müssen nicht allein heranschauen. Wir dürfen in dem Sinn das Erkennen als Geschenk von Gott annehmen. Nicht ein Projekt. Der Riss im Drehbuch ist in dem Sinn Gott, der Licht schenkt. Vielleicht ist es so einfach wie ein Satz, der uns beim Essen oder im Gang eigentlich auf der Zunge ist und wir wollen ihn schon sagen, und das Mal sagen wir ihn vielleicht nicht. Das ist Gnade. Oder vielleicht ist es ein Satz, den man unserer Familie nicht gesagt hat, den man aber hätte können und jetzt darf sagen, wo jemand sagt, es tut mir leid. So wollte ich jetzt nicht reagieren. Das wollte ich nicht sagen. Es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Vergib mir, ich habe dich gern. Und vielleicht ist auch die Möglichkeit, ja, wenn unsere Eltern oder unsere Geschwister mal zu fragen, du, wie hast du das so erlebt? Was gibt es in unserer Familie für ein Drehbuch? Wer hat welche Rolle gehabt. Und in dem Sinn dürfen wir das eigene Drehbuchlehren kennen. Und vielleicht durch das dürfen wir erleben, dass ein neues Ziel, das eben von zwei Händen geschrieben wird, mehr ist als ein ganzes Kapitel, das wir versuchen, aus eigener Kraft zu erstellen. Geht zurück zum Anfang. Küche, Esstisch. Der Satz, der eben vielleicht nicht deine oder meine war. Wie wäre das, wenn dieser Moment in Zukunft nicht ein Moment vom Schämen oder vom Trotz ist, sondern vom Erkennen? Und wie wäre es, wenn wir dann gerade würden erkennen und erleben, du, das ist jemand, der mit mir sitzt, der sitzt neben mir. Und der sagt, du, ich kenne die Seite, ich kenne jede Seite. Ich verbrenne dein Buch nicht. Ich schreibe mit. Ich habe dich gerne, ich bin mit dir. Meine Gnade wird Veränderung bewirken. Und wie ist es im Jakob, seiner Familie? Es hat keine perfekte Heilung gegeben. Narben sind geblieben. Aber am Ende redet er mit seinen Brüdern vom Herz. Dir hat das Böse beabsichtigt, aber Gott hat mitgeschrieben. In dem Sinn bist du und ich, wir sind geprägt, ganz fest geprägt. Egal wie bewusst das uns das ist, wir sind geprägt. Aber durch Gnade vom und der gute Nachricht vom Evangelium sind wir nicht festgelegt. An unserem Buch schafft der zweite Autor. Wir dürfen uns, ja, unser Leben und in dem Sinne auch unser Drehbuch ihm immer wieder herlegen und sagen, du, hilf du mir zu erkennen. Zeig du mir, wo du möchtest mitschreiben. Und das Schöne in dem Sinne ist, dass die nächste Seite, die ist noch nicht fest geschrieben. Und der Stift in dem Sinn ist nicht nur in deiner Hand oder in meiner Hand, sondern sie ist auch in Gottes Hand. Und ich möchte, dass wir zusammen noch beten. Ja, Herr, du kennst unser Drehbuch. Du kennst in dem Sinn Zeiten, die, wo wir stolz sind. Und du kennst auch Zeiten, wo wir am liebsten möchten rausreissen oder uns wünschen, dass die schon lange rausgerissen worden wären. Du kennst die Sätze, wo wir geerbt haben, ohne dass wir es wollen. Die, wo wir weitergeben haben oder auch noch heute weitergeben, ohne dass wir es merken. Danke, nennst du das Böse böse, aber du lässt ihm auch nicht das letzte Wort. Danke, du bist nicht verharmlosen, was passiert ist, uns passiert ist, aber auch nicht verharmlosen, ja, was wir zum Teil unwissend weitergeben. Danke, machst du nicht neue Menschen ohne Geschichte, sondern du bist gegenwärtig in unserer Geschichte, an unserem Tisch. Und so bitten wir dich in dieser kommenden Woche, schenk doch uns einen Moment, wo wir dürfen, in dem Sinn das Drehbuch erkennen. Das, was wir vielleicht normalerweise möchten machen, oder wie wir es möchten machen. Oder auch, ja, das, was wir möchten tun. Lass du uns erkennen. Schenk du uns Gnade und oder Mut für eine einzige neue Ziele. Vielleicht etwas nicht sagen oder eben sagen, es tut mir leid, vergib mir, ich habe dich gern und so weiter. Danke, schreibst du mit. Lass uns deine Hand in unserem Alltag erkennen. Wir danken dir dafür. Amen. Aber ich wollte noch gerade sagen, du, vielleicht ist nicht jetzt so ein Gespräch, ein Moment am Tisch wieder in den Sinn gekommen. Ein Gesicht, ein Satz. Und in diesem Sinn lade ich euch doch ein, das auch in unseren Lobpreis zu nehmen. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und wir müssen es nicht können fertig formulieren, und dass wir es jetzt alles können verstehen und können lösen, sondern dass wir es einfach auch dürfen Gott herbringen, dass wir es dürfen vor ihn bringen. Er ist da. Und das singen wir jetzt so zusammen und ich lade euch ein zum Aufstehen. Gott ist gegenwärtig und darum wollen wir ihn anbeten.